Wow, Glory. All die Ehre ist Jesus. Das ist eines meiner absoluten Lieblingslieder und meine liebste Ziele ist, und du setzt Menschen frei. Wow, ich glaube, jeder von uns hat schon mal in Augen geschaut, die gefunkelt haben. Stimmt's? Augen, die funkeln. Augen, die Liebe haben. Augen, die klar sind, die Hoffnung versprühen. Und weißt du, wie kommst du zu solchen Augen? Wenn du Jesus in die Augen schaust. Dann fangen deine Augen an funkeln. Halleluja. Und es ist so cool, dass du heute Morgen da bist. Und ich frage mich ja immer, wie sich der Saal an mich fühlt. Vom 11 bis um 5 ab passieren Wunder da rein. Schön, hast du noch einen Stuhl gefunden. Halleluja. Gott hat etwas ganz Besonderes vor heute Morgen. Er möchte dich beschenken mit seiner Wahrheit. Und Wahrheit setzt uns frei. Wenn du lange im Ungewissen bist, stimmt es jetzt oder stimmt es nicht, was die Person mir sagt? Ist das jetzt wahr, was ich glaube, oder stimmt das nicht? Dann bist du unruhig. Aber wenn Wahrheit in dein Leben hineinkommt, dann kommt Klarheit rein. Und wenn Klarheit hineinkommt, dann kannst du den nächsten Schritt machen. Und das bringt extrem Leben in deine Person hinein. Bevor wir aber starten, wollen wir doch mal links und rechts nochmal Hallo sagen, nochmal Hallo sagen. Vielleicht jemandem, den wir noch nicht gesehen haben und Gottes Segen wünschen. Ja, mein Name ist Hans-Jörg Stadelmann. Ich bin der Pastor von dieser wunderbaren Kirche. Es ist ein riesen Privileg, dürfen heute da sein und zu euch reden. Thema ist Krone von der Gerechtigkeit. Untertitel: Das ganze Leben nur für Jesus. Das ganze Leben nur für Jesus. Und ich starte mit Psalm 37, ein Psalm von David. Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen oder seine Kinder um Brot betteln. Er ist allzeit barmherzig und leidgern und seine Kinder werden gesegnet sein. Wir wollen heute das grosse Thema, wenn wir in mehreren Teilen anschauen, heute ist ein Teil 1 und heute wollen wir zusammen über Gerechtigkeit reden. Ein grosses Thema, Gerechtigkeit. Was sagt Jesus über Gerechtigkeit? Was sagt der Paulus über Gerechtigkeit? Was sagst du über Gerechtigkeit? Nimm mich auch Wunder. Und schlussendlich, wie du kannst Kraft von Gottes Gerechtigkeit in deinem Leben entfalten lassen. Aber zuallererst wollen wir von ein paar Vorbildern lernen. Wir wollen von Vorbildern lernen und der erste, den wir davon lernen wollen, ist der König David. König David, die einen kennen ihn, er ist ein absoluter Liebling Gottes gsi. Gott hat nach ihm hat er alle am David verglichen. Er gesagt, er ist gsi wie der David, ein Mann nach meinem Herzen, oder er ist nicht gsi wie der David. Der David hat Gottes Herz dermaßen berührt und er hat es gemacht gehabt, weil der David hat Gott geliebt von ganzem Herzen. Er ist ein Hirtenbub gsi. Er ist den ganzen Tag auf der Weide gsi. Er war nicht der Älteste, sondern er war eben der Jüngste. Er war der, der aufpassen musste, der musste den Job machen, den sonst niemand mehr wollte machen. Und so war er auf der Weide. Und auf der Weide hat er seine Harfe dabei gehabt. Er hat seine Harfe dabei gehabt. Ich dachte natürlich jetzt da gerade unsere schöne SG67 Gibson Guitar. Hat es den noch nicht gegeben. Er hat die Harfe dabei gehabt. Ist aufs Feld gegangen. Und hat Lieder gedichtet. Hey, und du warst vielleicht 8, 9, 10 gewesen. Und überleg mal, wenn du Gott bist. Und du hast einen 8, 9, 10-Jährigen, der auf die Weide geht, irgendwo in der Pampas, im Nowhere, muss ein Schäfli hüten. Er nimmt seine Harfe mit und singt dir ein Lied. Ist das nicht der Hammer? So hat David Gott kennengelernt, schon als kleiner Bub. Er hat einfach gemerkt, wenn er seine Harfe nimmt und anfängt zu singen und zu Ehre von Gott Geschichten singen. Sie haben das alles mündlich weitergegeben. Er hat das in Geschichten nachher verwandelt, in einem Lied hinein, verarbeitet. Er hat gemerkt, wow, Gott ist mir ganz näher. Und aus dem heraus ist er angewachsen zu einem Mann Gottes. Ein Mann Gottes ist ein Mann, der die Hindernisse und sein ganzes Leben auf Gott ausrichtet. Eben das ganze Leben für Jesus lebt. Und wenn es ein Hindernis gibt, also nicht Hindernis richtet er auf Gott aus, aber wenn es ein Hindernis gibt in seinem Leben, dann rechnet er mit Gott. Und so hat David als Hirtenbub müssen Attacke abwehren. Es sind Löwen und Bären gekommen, die seine Herden wollten auffressen und Schafe reissen. Und wisst ihr, was David gemacht hat? Er ist denen eigenhändig nachgerannt. Er hat Löwen und Bären gejagt und hat die Schafe aus dem Rachen rausgeholt. Und wieso hat er das können? Weil er mit der Kraft Gottes erfüllt war. Später hat er sich bewährt und ist an den Krieg gehen müssen. Und es hat einmal gehabt, der Goliath, der ganz Israel verhöhnt hat. Jeden Morgen ist er gekommen, der gross Goliath mit den 6 Zehen und 6 Finger. Und er hat Israel verspottet. Und der David hat das sehr persönlich genommen. Er hat gesagt, du verspottest nicht mich, du verspottest nicht mein Volk, du verspottest meinen Gott. Mein Gott, den ich kenne, seit ich ein kleiner Bub bin. Mein Gott, den ich Lieder gesungen habe. Mein Gott, der mir beigestanden ist. Und so hat nachher die Geschichte seinen Lauf genommen. Und der David hat den Goliath besiegt. Ihr kennt die Geschichte, die meisten. Und so ist es weitergegangen. Und als er ein alter Mann war, schreibt er, ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen oder seine Kinder Brot betteln. Und ich plädiere halt einfach auch dafür, dass man einmal auf die alten Leute hört. Auf die älteren Leute, die das Leben schon hinter sich haben und die das Leben erfolgreich gelebt haben. Erfolgreich im Sinn von Gott. Im Hebräerbrief hat es auch so einen Hinweis, und den möchte ich euch auch vorlesen. Hebräer 12. Ist dann ein bisschen weiter hinten in der Bibel. Ich stelle es jetzt wieder am Boden, aber ich wüsste das letzte Mal, wenn das passiert ist, abgestellt habe, habe ich es umgekickt. Darum mit Vorsicht. Sonst steckeln es immer da bei mir vorne. Hebräer 12. Darum lasst uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde ablegen, die uns immer umringt, und lasst uns mit Geduld in den Kampf laufen, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich zu Rechten des Thron Gottes gesetzt hat. Der Schreiber vom Hebräerbrief macht eine Einleitung und sagt, «Schau, um dich herum hat es eine Wolke von Zeugen, da gibt es unwahrscheinlich viele Frauen und Männer, wo dir schon vorausgegangen sind. Da habe ich doch noch einen Hammer still gehabt. Ich verwechsel jetzt gerade etwas, aber das macht nichts. Weil ganz ähnlich heisst es Neumann, sicher geht links oder rechts, oben oder unten, und ich sehe es nicht, dass die von uns vorausgegangen sind, wie Zeugen eine Art im olympischen Stadion hocken und uns zuschauen. Also ein Mose, ein David, ein Salomon, ein Samuel, ein Deborah, alle die schauen jetzt auf dich und eifern mit dir mit, weil sie kennen die Herausforderungen von dem Leben, sie kennen die Schwierigkeiten, wo wir vielleicht aktuell, wo du gerade aktuell drin stehst, aber sie schauen dir zu und sie spornen dich an und sagen, ja, du schaffst das. Schau einfach auf Jesus Christus. Schau auf ihn, weil von dort kommt deine Kraft. Und nachher ist eine ganze Reihe von Glaubenshelden aufgezählt im Kapitel 12. Vom Abraham bis zu Mose, über den Josef sind alle genannt. Und ein Mann fehlt selbstverständlich. Und das ist der Paulus. Ja, weil er möglicherweise das selber geschrieben hat. Wissen wir aber nicht genau. Und auf das möchte ich eigentlich raus. Wir haben in Paulus einen Glaubensheld, der uns allen vorausgegangen ist, wo wir extrem viel von ihm lernen können. Und er hat den 2. Timotheusbrief geschrieben, wo er die Krone der Gerechtigkeit erwähnt. Und es ist sozusagen eine Zusammenfassung von seinem Leben. Der 2. Timotheusbrief hat er eher gegen den Ende von seinem Leben geschrieben und er schaut am Tod bereits in die Augen. Der Paulus rechnet damit, dass das vielleicht die letzten Zeilen sind, die er schreibt. Und er sagt da Folgendes. Zum Timotheus, seinem geistlichen Sohn, seinem Jünger, sagt er Folgendes. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage das Leid. Es kommt immer wieder in der Bibel. Wie es der Exi heute schon gesagt hat im Briefing, nicht das Leid von dir fernbleiben wird in jedem Fall. Es wird erstens nie dein Mass übersteigen. Zweitens wird dir Gott in deinem Leid begegnen. Drittens wird es dir Autorität, Kraft und Liebe geben, zum anderen weiterhelfen. Und viertens wirst du nicht daran zerbrechen, sondern, wie gesagt, Gott wird am Schluss alle Ehre haben. Er hilft dir auch wieder raus. Ertrage das Leid, tue das Werk eines Evangelisten, bedeutet, sei einer, der gute Nachricht verbreitet. Dort, wo du auftauchst, ist die gute Nachricht. Soll sie sein, sagt Paulus am Timotheus. Das gilt natürlich auch für dich. Wenn man dich etwas fragt, wenn man von dir eine Auskunft will, dann gibt es Good News. Und Good News ist Hoffnung und Hoffnung ist Jesus, schlussendlich. Richte deinen Dienst voll aus, denn ich werde schon geopfert, sagt er. Ich habe jetzt hier lauter Übersetzung. Ihr könnt es auch in einer sanfteren Übersetzung nachlesen. Er ist im Tod nahe. Der Paulus sagt, hey, das war mein Lauf, jetzt bin ich ein alter Mann. Und die Zeit meines Abschieds ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Und nun liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber alleine mir, sondern allen, die seine Erscheinung liebhaben. Das ist krass. Der Paulus schaut am Tod in die Augen und er sagt nochmal am Timotheus, hey Timotheus, gib Vollgas, setz alles auf Jesus Christus. Wie der David auch gesagt hat, vertrau dein Gott, setz dein ganzes Leben ein, du wirst es nicht bereuen. Und dann gibt er so ein paar Beispiele, auf was er besonders schauen muss. Er muss können Leid ertragen, ohne bitter zu werden. Er soll das Werk vom Evangelist sein, tun, ein Zeuge sein für Jesus. Und er soll den Dienst, die Aufgabe, die Gott ihm beigemessen hat, ausführen. Was bedeutet das? Wenn ich Vater bin, ich bin Vater von 3 Kindern, das ist mein Dienst. Ich soll ein Vater sein, der da ist, Vollgas. Ein Vater, ein liebender Vater für meine Kinder. Ein Dienst von mir ist auch, ich bin Pastor von euch. Ich liebe euch. Ich will euch ein guter Pastor sein. Mit Hut und Haar für euch da sein. Ich habe noch andere Aufgaben. Ah, Hut und Haar. Du lachst, denkst, du kommst nicht viel über von mir. Ja. Sehr gut beobachtet. Okay. Auf jeden Fall. Ich bin voll für euch da. Mit Hut und ohne Haar. Aber es gibt auch noch andere Aufgaben, ich muss jetzt nicht alles aufzählen. Aber er sagt dann, mach es mit Exzellenz. Was dir Gott aufträgt, mach es mit Exzellenz. Und dann geht er rein und sagt, hey, look, für mich liegt jetzt eine Krone von der Gerechtigkeit bereit. Und die ist übrigens nicht nur für mich allein, sondern die ist für alle, die die Erscheinung vom Herrn lieb haben, die Erscheinung des Herrn. Und heute reden wir über Gerechtigkeit. Das nächste Mal reden wir über die Erscheinung des Herrn und wie du diese Krone bekommen kannst. Ich glaube, die Krone von Gerechtigkeit, ich persönlich glaube das. Das ist eine Frage der Auslegung. Ich glaube nicht, dass die alle werden sehen. Ich glaube, nach 1. Korinther 3,11 wird es einige geben, die sind wie durchs Feuer durchgerettet. Und sie haben nicht ihr ganzes Leben auf Jesus Christus ausgerichtet. Und sie haben nicht das Werk vom Evangelist tun. Und sie haben nicht das Leid ertragen, ohne bitter zu werden. Und sie haben den Kampf nicht mit aller Kraft gekämpft. Und Gott ist dennoch treu und gibt ihnen ein ewiges Leben. Gibt ihnen ein ewiges Leben. Aber ich glaube, dass das, was der Paulus da macht, ist ein Lebensstil, der dermassen sehnsüchtig auf Jesus Christus wartet. Dass er lebt, jeden Handgriff, jede Tat, jede Sekunde, als ob Jesus Christus gerade neben ihm steht. Wir werden das nächste Mal mehr über das reden. Das ist heute nicht so wichtig. Aber du kannst dir selber Gedanken darüber machen. Und ich fände das übrigens nicht unfair. wenn der Paulus die Krone der Gerechtigkeit und noch viele andere würden bekommen und ich würde vielleicht leer ausgehen, weil es vielleicht nicht gelangt hätte, in Anführungszeichen. Ich weiss es nicht. Offen gesagt, es ist mir auch egal. Ich will einfach mein Bestes geben für Jesus. Aber ich finde, die, die einen vollen Einsatz leisten und erleben und unter dem Einsatz von ihrem Leben, die sollen doch besonders belohnt werden. Du kannst darüber denken, wie du willst. Ich denke so darüber. Die sollen belohnt werden. Ja, der Paulus hat eine Erscheinung vom Herrn bei seiner Bekehrung. Das werden wir das nächste Mal anschauen, wie sich dann der Paulus bekehrt hat überhaupt. Da war Jesus so nahe, der hat das nie mehr vergessen. Er hat einen Schreck in seine Knochen gehabt. Und der ist sich ganz bewusst gewesen, Jesus steht gerade neben mir. Und er redet über Gerechtigkeit. Und heute wollen wir anschauen, was sagt denn das Wort Gottes über Gerechtigkeit? Was könnte die Krone von Gerechtigkeit sein? Meine erste Frage an dich ist, wie definierst du Gerechtigkeit? Wie definierst du Gerechtigkeit? Und versuch doch jetzt eine Formulierung zu finden, die nicht frömmer ist als du selber. Es gibt da eine krasse Aussage von Jesus Christus. Und auch da müssen wir ein bisschen in den Kontext hineingehen. Jesus hat ja Gegenspieler gehabt. Gegenspieler. Und Gegenspieler in der Evangelie ist ganz klar, das sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Oder? Und der Jesus sagt da in Matthäus 5, das sagt jetzt mitten in dieser Bergpredigt rein, in dieser Bergpredigt, wo er einfach alles Bekannte nochmal auf den Kopf stellt. Alles dazumalige Bekannte. Wo er sagt, hey, nein, schau, du sollst deinen Feind lieben. Du sollst die andere Backe auch noch anheben. Etc., etc., etc. Wo ein Reich Gottes einfach neu definiert. Und dann sagt er, schau, ich bin im Fall nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Das Gesetz, das Gott den Juden gegeben hat, die 10 Gebote, die wieder zusammengefasst sind, oder nein, falsch gesagt, sich entfaltet in den 612 Geboten und Verboten. Er ist nicht gekommen, um das aufzulösen, sondern er ist gekommen, um das zu erfüllen, sagt er. Und dann sagt er zu seinen Leuten, sagt zu uns, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr auf keinen Fall ins Himmelreich kommen. Also wenn unsere Gerechtigkeit nicht besser ist als die eines Schriftgelehrten und eines Pharisäer. Und ich kann dir sagen, die Pharisäer, die haben eine extreme hohe Gerechtigkeit gehabt. In ihren eigenen Augen und in den Augen der Bevölkerung. Und es wäre falsch, wenn wir sagen, die Pharisäer, das sind alle des Teufels gewesen und die haben das nicht ernst gemeint und das sind böse, korrupte Religiöse gewesen. Unter den Pharisäer ist der allergrösste Teil, das klingt jetzt vielleicht krass, wie du und ich waren, die von Herzen Gott haben wollen dienen. Weil du Pharisäer bist du freiwillig geworden. Das war die strengste Richtung vom Glauben dazumals. Das waren die, die gesagt haben, um jeden Preis will ich Gott gehorsam sein. Und sie haben die 610 Gebote und Verbote genommen, und haben, was schon von Alters her passiert ist, durch die Schriftgelehrten, die Högli um die Gebote gebaut worden sind, dass man eigentlich ein Vorverbot oder Gebot hat, dass man das eigentliche Gebot dann nicht übertreten tut. Oder? So haben die verschiedene Haken und Höge gebaut. Und zum Beispiel, eins war der Sabbat, was dann definiert haben, wie weit dürfen wir dann am Sabbat laufen überhaupt, also am Freitag, oder? Wenn man nichts machen soll. Gott hat nie nicht aufgeschrieben, wie viel Schritt du machen darfst am Sabbat. Es war für ihn eine Herzensangelegenheit, dass du den Tag zu seiner Ehre erlebst. Aber die Pharisäer haben das ausdefiniert, oder? Und am Schluss sind sie so weit gekommen und haben herausgefunden, schau, ich darf nicht zu weit laufen, haben die Anzahl Schritte definiert, aber wenn ich auf dem Wasser bin, dann komme ich auch für sie. Also haben sie einfach einen Sack mit Wasser gefüllt und auf ihren Esel tun. Und auf dem Esel und auf dem Wasser vom Esel haben sie so lange reiten können, wie sie wollen. So haben sie das Gebot von Gott nicht gebrochen. Und einige mögen das ernst gemeint haben, für andere war das einfach wirklich eine Lausbuberei gewesen. Und Jesus hat genau das kritisiert bei ihnen. Dass sie den Kern der Gebote nicht verstanden haben, sondern eine gesetzliche Erfüllung eingefordert haben bei sich selber, das auch gemacht haben, aber auch bei ihren Nachfolgern. Und durch das, durch die Gesetzeslast, du darfst nicht, du musst, du sollst, du und so weiter, ist das göttliche Leben erstickt. Aber es ist zu sagen, die Pharisäer haben eine höhere Gerechtigkeit gehabt. Sie haben von ganzem Herzen den Willen von Gott tun. Und um das besser zu verstehen, können wir die Biografie von Paulus anschauen. Und das ist an verschiedenen Orten, ist die so skizzenhaft aufgeschrieben. Und wenn man dann alle Stellen zusammennimmt, kommt man ziemlich ein gutes Bild über. Und wir wollen mal Galater 1 anschauen. Der Galaterbrief, ein wunderbarer Brief, der sehr ähnlich ist auch wie der Römerbrief. Im Galaterbrief geht es um das Thema Gesetz oder Gnade. Und dort entfaltet Paulus ein bisschen seine Geschichte. Im Kapitel 1 sagt er, ab Vers 11 sich, die Berufung des Paulus. Ich möchte aber, dass ihr wisst, Brüder, dass das Evangelium, das mir gepredigt wurde, nicht von menschlicher Art ist. Oder? Was spielt er recht an? Er spielt natürlich auf die Pharisäer an, die Gesetze von Gott vermenschlicht haben und nachher zu absurden Resultaten gekommen sind. Denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch gelehrt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Und das werden wir, wie gesagt, um euch lustig machen, hätte schon heute darüber reden, nächsten Sonntag anschauen. Er hat eine Offenbarung von Jesus Christus. Er hat ihn gesehen. Denn ihr habt ja von meinem Lebenswandel einst im Judentum gehört, wie ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Und im Judentum vieler meiner Artgenossen in meinem Volk, Altersgenossen in meinem Volk übertraf und über die Maßen für meine väterlichen Überlieferungen eiferte. Als es aber Gott gefiel, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seinen Glauben berufen hat, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn als Evangelium unter den Nationen verkünde, da besprach ich mich nicht sofort mit Fleisch und Blut, ging auch nicht nach Jerusalem zu den anderen Aposteln, sondern er hat sofort gehorcht. Der entscheidende Satz ist der gewesen. Ihr habt gehört von meinem Lebenswandeln, wie er im Judentum viel von seinen Altersgenossen in seinem Volk übertroffen hat, im Mass, wie er die väterlichen Überlieferungen umgesetzt hat. Der Paulus war ganz, ganz ein Genauer gewesen. Und darum, ich denke immer an Cat Stevens Muslim geworden. Ich kenne seine Geschichte, jetzt kommt mir spontan der Gedanke, er hat irgendeinen Schicksalsschlag gehabt, irgendein Erlebnis. Und der Erste, der ihm von Gott erzählt hat, war eben gerade ein Muslim gewesen, oder? Und darum ist er Muslim geworden, oder? Und jetzt ist der Cat Stevens Muslim, oder? Aber wenn der Erste gekommen wäre und Christ gewesen wäre, dann wäre er jetzt Christ, oder? Und wenn ich dem Cat Stevens zuhöre, oder? Jetzt ist er auch wieder ein bisschen weggekommen, oder? Dann kommt er in eine Gesetzlichkeit rein und erzählt, was man alles machen muss und wie und wo und was. Und in dem war auch der Paulus drin gewesen. Aber der Paulus ist Jesus Christus begegnet und er hat die väterlichen Überlieferungen, all die Gesetze vom Judentum und wo alle Religionen wieder neu aufbauen. Auch der katholische Glaube ist ein Katalog von Gesetz und Gesetzmäßigkeiten, die du einhalten musst, wenn du dann nach dem Papst schleppst, oder? Er hat gesagt, das ist mal meine Sache. Ich war der genaueste von allen. Und ich habe es von ganzem Herzen ernst gemeint. Warum nehme ich den Cat Stevens? Weil er Gott von Herzen gesucht hat. Von Herzen hat er ihn gesucht. Und er ist an einen herangelaufen, der ihm die falsche Religion offenbart hat. Und er hat von ganzem Herzen die falsche Religion verkündet. Verstehst du? Und das ist der einzige Grund, dass Christen mühen, das Evangelium verkündigen. Weil die Menschen in dieser Welt, sie sind offen und wenn sie das Evangelium nicht hören, aber ihr Herz ist offen und suchend, dann werden sie sicher irgendeinem in die Arme laufen, sei es am Horoskop oder am Pendler oder irgendeiner Religion. Aber, und das ist eben mein Punkt, auch die meinen es von Herzen ernst. Verstehst du den Punkt? Die meinen das von Herzen ernst. Auch Zeugen Jehovas meinen das von Herzen ernst. Und machen ihren ganzen Katalog auf und ab. Und ziehen das durch, oder? Ich habe letztes Mal mit zwei Mädchen geredet. Krass. So eine Hingabe. Aber voll in die falsche Richtung, oder? Und so war auch der Paulus. Und darum Respekt, Respekt, Respekt vor jedem, der etwas glaubt und das ernst nimmt. Auch vor den Pharisäern, sage ich an dem Punkt. Aber trotzdem hat man es kritisieren und der Paulus hat gesagt, deine Gerechtigkeit muss besser sein als die vom Pharisäer. Und der Pharisäer hat sich darauf verlassen, dass wenn er alles richtig macht und Gott von Herzen sucht, und seine Werke macht und der Zehnte zahlt in allem hinein und nicht zu viel Schritt tut am Sabbat etc. Und das Richtige ist, dann wird er sich den Himmel verdienen. Und Jesus sagt, schau, das wird nicht lange. Es wird nicht lange, du kannst dir den Himmel mit nichts verdienen. Und parallel jetzt zu dir, zu uns, Freikirche, Christen, Evangelikal, heute da, die musst du selber ziehen. Aber ich glaube, Parallelen gibt es. Und wir dürfen den Pharisäer nicht einfach so abschiessen, weil man lebt immer in der Gefahr, selber sich auf das zu verlassen, was man gut kann, was man macht, was man richtig macht, um sich nachher gut zu fühlen und meinen, man hat ein paar Punkte bei Gott. Aber es ist nicht so. Hör zu, was der Paulus, wie der Paulus sein Leben beurteilt, ein bisschen später, Philipper 3, Vers 3 bis 9. Er zieht die Bilanz und redet dann auch über Gerechtigkeit. Er hat alles gemacht, dass er gerecht ist. Er hat alles für seine Gerechtigkeit eingesetzt, bis hin, dass er sogar Christen verfolgt hat. Dann redet er da im Philipper Kapitel 3 über Gottes Erkenntnis. Denn wir sind die Beschnittenen, die wir Gott im Geist dienen und uns in Jesus Christus rühmen und uns nicht auf menschliche Vorzüge verlassen. Okay, also wir sind die Beschnittenen. Was bedeutet das? Die Juden waren das beschnittene Volk, immer noch bis heute. Und sie haben sich sehr viel eingebildet auf ihre Beschneidung. Und das Ziel ist nicht, dass wir am Körper beschnitten sind, also am männlichen Glied, an der Vorhaut, sondern dass unsere Herzen beschnitten sind. Um das geht es. Und der Paulus sagt, schau, wir sind eigentlich die Beschnittenen, wir, die an Jesus Christus glauben, die neue Gerechtigkeit haben, die sich nicht mehr rühmen auf unsere menschlichen Vorzüge. Weil wir Menschen, wir wollen immer, wenn wir uns abstützen auf das, was wir können und geleistet haben. Und aus dem heraus wollen wir einen Rechtsanspruch ableiten. Verstehst du? Ich kann dich besser behandeln als du mich. Du stehst in meiner Schuld. Du solltest es doch besser wissen. Du bist meine Mutter, du bist mein Vater. Warum machst du das mit mir? Ich habe doch das Recht dazu. Oder? Wir kommen immer aus einer Position raus, was wir gemacht haben, was wir sind. Und darum und so definieren wir oft einen Rechtsanspruch. Und der Paulus geht nachher da weiter. Und sagt, obwohl auch ich menschliche Vorzüge haben könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf menschliche Vorzüge vertrauen, so könnte ich viel mehr. Am achten Tag beschnitten aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer, von Hebräer nach dem Gesetz, ein Pharisäer. Was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Gemeinde, was die Gerechtigkeit betrifft, und jetzt wieder hören, untadelig im Gesetz. Untadelig im Gesetz. Also was man von der damals bekannten Religion gewusst hat, hat der Paulus genau zu 100% erfüllt. Ist das nicht krass? Untadelig im Gesetz. Und er sagt, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden gehalten. Ja, ich halte in der Tat alles für Schaden wegen der überragenden Erkenntnis Jesus, meines Herrn, für den ich alles verloren habe und halte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde und dass ich meine eigene Gerechtigkeit aus dem Gesetz habe, sondern die durch den Glauben an Jesus Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Damit ich ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden erkenne, indem ich seinem Tod gleichgestaltet bin. Ich weiss, es ist jetzt viel zugemutet, aber das ist der Paulus und er definiert da Gerechtigkeit. Ich will es euch noch einmal ausdeutschen. Der Paulus hat alles gehabt, was man damals gesagt hat, das ist ein gerechter Mann. Das Volk von Juden würde sagen, das ist ein gerechter Mann. Er hat alles gegeben. Aber er sagt, durch das, was ich in Jesus Christus empfangen habe, durch die Gerechtigkeit, die ich in Jesus habe, ist alles, was ich jemals gemacht habe und gehabt habe, einfach nur Dreck im Vergleich. Ist das nicht krass? Und darum sagt Jesus auch, du musst eine bessere Gerechtigkeit haben als die vom Pharisäer. Und ich möchte dein Interesse wecken auf die bessere Gerechtigkeit. Was ist denn das? Was ist vor Gott annehmbar? Deine Werke sind es nicht. Deine guten Taten sind es nicht. Sehr oft haben wir in unserem eigenen Gerechtigkeitsempfinden die allergrössten Stolpersteine. Wenn man sich so ein bisschen Leute sich vorstellen lassen, zulassen, wenn sie sich vorstellen, wenn sie sich selber charakterisieren, dann sagen sie oft, ich habe einen starken Gerechtigkeitssinn. Habt ihr auch schon gehört? Ich habe einen starken Sinn für Gerechtigkeit. Wenn jemand das sagt, weiss ich zum Vornherein, das ist ganz sicher keine gerechte Person. Sondern sie meint, sie sei eine gerechte Person, weil sie aufgrund von ihrer kulturellen, soziologischen Prägung zu gewissen Überzeugungen gekommen ist, die sie jetzt allen anderen überstülpen will. Und das ist dann Gerechtigkeit. Ich habe einen starken Gerechtigkeitssinn. Ja, ich habe letztes Mal mit jemandem geredet und über Gerechtigkeit. Und die Person ist davon ausgegangen, dass alles, was der Mensch macht, ist irgendwie entschuldbar. Vielleicht hat er zu wenig Luft gehabt bei der Geburt, vielleicht hat er schlechte Erziehung gehabt, vielleicht ist er im falschen Land geboren, keine Ahnung, aber irgendwo ist der Mensch entschuldbar. Und ich meine, die ganze Lehre der Psychologie geht ja da an und auch die ganze Rechtsprechung. Es wird ja immer ein Grund gesucht, warum jetzt jemand nicht muss verantwortlich sein für das, was er macht, oder? Und so sind wir auf Adolf Hitler zu reden gekommen. Ich dachte, das ist mein Trumpf, oder? Dann sage ich, aber das war ein Böse. Ja, ich will ihn nicht richten. Ich kann mir kein Urteil anmassen. Dann dachte ich, okay, die Person denkt wahrscheinlich, sie hat jetzt echte Gerechtigkeit verschluckt. Indem sie sich nicht überhebt über einen anderen Mensch. Aber ich bin auch schlau. Und dann habe ich gesagt, gut, wie ist es denn mit den Wahlschlechtern in Japan? Mit denen, die Wahl abschlachten. Die machen das ja nur für ihren persönlichen Gewinn. Das ist ja auch erklärbar. Und dort hat Gerechtigkeit aufgehört. Nein, das geht nicht. Und so kann man eine Gerechtigkeit, ein persönliches Gerechtigkeitsempfinden, früher oder später relativ einfach auffliegen lassen, weil der menschliche Gerechtigkeitssinn ist immer auf unsere eigene Erfahrung und zu unseren eigenen Gunsten. Verstehst du? Auch wenn es Elemente drin hat, die richtig sind, die Gott auch so sieht. Oder? Ja, Gott versucht auch immer, den Menschen zu entlasten. Das macht er schon auch. Aber auch in deinem Leben bin ich sicher, wenn du in Probleme hineinkommst, wenn du in Bitterkeit, in Sorge und in Not hineinkommst, hat das sehr oft eine Ursache mit deiner Empfindung von Gerechtigkeit und wie der andere jetzt müsste reagieren und wie er zu reagieren hat. Und wenn er dann nicht so reagiert, dann nachher kommst du ins Grübeln hinein und wenn du noch fromm bist, dann kommst du noch ins fromme Grübeln hinein. Und wenn du ganz, ganz fromm bist, dann bist du wirklich frei davon. Und sonst gibt es so ein Gemix zwischen loslassen und sagen, ich kann dir ja vergeben. Aber. Und der Paulus ist genau in dem hineingesteckt. Und er hat eine neue Gerechtigkeit empfangen, die alles Bekannte bisherige total in den Schatten gestellt hat. Und das ist die göttliche Gerechtigkeit. Und die göttliche Gerechtigkeit ist das Einzige, was vor Gott annehmbar ist. Es gibt nicht so etwas wie ein gerechter Mensch. Es gibt es nicht. Versteht ihr das? Jetzt möchte ich kurz öffnen. Vielleicht ist gerade eine Rückfrage oder ein Kommentar. Ich könnte es reinrufen, ich sage es noch ins Mikrofon. Ist der Punkt verstanden worden? Deine Gerechtigkeit ist Dreck.
Amen.
Oder willst du sagen, du sagst besser als der Paulus? Weil er hat seine für Dreck angeschaut. So ist es. Du kannst nichts gewinnen mit deiner Gerechtigkeit, ausser ein bitteres Herz. Habt ihr da gerade eine Frage? Nicht. So habe ich es nicht gemeint. Übereinstimmung. Haben wir den Punkt gelandet? Der Paulus redet über seine Gerechtigkeit. Gehen wir noch in 2. Korinther 5, 21. Und die einen wissen, das ist ja auch wieder eine Lieblingsstelle von mir, weil da innen steht, ab 17, darum, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, alles ist neu geworden. Aber all das von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Wir wissen, Gott hat sich versöhnt mit dir. Gott hat sich versöhnt mit dir, indem er dir Gelegenheit gegeben hat, alles, was zwischen dir und Gott steht, ihm anzugeben. Das ist seine Gerechtigkeit. Der Luther hat gesagt, das ist Gottes Gerechtigkeit, der fröhliche Tausch. Mein Dreck, mein Schrott, mein Versagen, meine möglicherweise blutigen Hände gegen Gottes Frieden. Das ist Versöhnung. Gott bietet auch dir heute Versöhnung an. Versöhnung passiert, wenn du aufrichtig deine Fehler zu Gott bringst. Wenn du aufrichtig eine Liste gibst von deinen Versagen und das aufrichtig bereust, dann macht Gott deinen Schaden wieder gut und gibt dir Frieden ins Herz. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Hat das irgendetwas mit menschlicher Gerechtigkeit zu tun? Dass er alles zahlt für dich? Ist das nicht krass? Ich möchte euch ein Beispiel geben. Als kleiner Bub habe ich einmal, wie so viele von euch auch, nehme ich mal an, eine Scheibe zertrümmert. Ich habe das klassisch gemacht, mit einem Tennisschläger und einem Stein. Und das Objekt war das Schulhaus. Schönes neues Schulhaus. Da hat es so ein kleines Löchli gegeben. Und für mich ist schon mal der erste Schreck gekommen, wo der Lehrer rausgerannt ist. Es hat einen riesen Knall gegeben. Ich kann mir vorstellen, das war etwa ein 40-50 Meter Schlag mit einem Tennisball, einem kleinen Stein, die fliegen weit. Dann das Schulhaus tüpft, bang, alle rennen raus, oder? Der Lehrer kommt, das ist passiert und ich stehe dann, gehe dann auch runter, oder? Ich habe es auch gehört, knallen, oder? Stehe vor der Scheibe. Hey, so ein kleines Löchli jetzt gegeben? Nicht. Und der Lehrer hat gesagt, du zahlst die ganze Scheibe. Ich sagte, was? Die ganze Scheibe? Das ist nur so ein kleines Löchli. Das war schon mal der erste Hammer für meine Gerechtigkeit. Weil es ist mir klar gewesen, ich muss den Schaden flicken, aber sicher nicht die ganze Scheibe, wenn es nur so ein kleines Löchli hat, oder? Auf jeden Fall war es schlimm gewesen. Und ich bin dann mit dieser Nachricht heimgegangen, dass der Lehrer mega ungerecht ist. Und ich sollte eine ganze Scheibe zahlen, weil es ein kleines Löchli gegeben hat. Und tatsächlich ist es gezahlt worden. Es ist gezahlt worden von meinem Vater, seiner Versicherung. Oder? Und was ist eigentlich passiert? Oder? Ich bin Teil von einer Familie gewesen, logischerweise. Und mein Vater hat sich vor mich gestellt, oder? Und seine Versicherung hat das gezahlt. Und ich hatte keinen Schaden gehabt. Und ich kann das sagen, damals als vielleicht 10-Jährige, 11-Jährige, nein, ich war ja Primar, was ist mir da? Ja, ja, um das herum, oder? Einfach, sobald kannst du einen Tennisschläger heben, oder? Hätte ich niemals können das Loch in Ordnung bringen. Niemals! Nicht. Wie hätte ich das machen sollen? Wie hätte ich Glas produzieren sollen? Hätte ich Geld haben sollen? Das ist gar nicht möglich. Der Schaden ist irreparabel. Ich wäre das Leben lang schuldig gewesen und hätte den Rasenmäher und das WC putzen im Schulhaus und wäre ein Sklave gewesen, weil ich hätte es ja nie mehr gut machen können, oder? Aber da ist jemand gekommen und hat mir das einfach gezahlt, oder? Und es ist gerecht, also ich habe noch nie mehr etwas gehört nachher. Ich kann dort locker durchlaufen, ich bin nicht verhaftet. Es ist beglichen. Und das ist Gerechtigkeit. Der Vater setzt sich ein für deine Schuld, die du nie mehr kannst wieder gut machen. Und er macht es einfach gut. Verstehst du? Ist das nicht crazy? Ist das nicht crazy? Hey, ich könnte andere Geschichten erzählen, wo der Schaden ein bisschen grösser war als ein Loch in der Scheibe. Aber Gott hat es wieder gut gemacht. Er hat mich entlassen aus seiner Schuld. Er hat gesagt, schau, du hast einen Fehler gemacht. aber ich gebe dir meine Gerechtigkeit und du bist tadellos, stehst du da. Dann kam ein Bub, der die Scheibe kaputt gemacht hat. Ich bin tadellos da gestanden, nachdem die Scheibe bezahlt worden ist. Wir konnten nichts mehr anhaften. Und ich habe andere Sachen gemacht, wo auch Menschen zu Schaden gekommen sind, die ich nie mehr wieder gut machen konnte. Nie mehr. Stell dir mal vor. Aber selbst in dem einen Gott, der grösser ist und der globale Überblick hat über alle Menschen, auch dort ist Vergebung möglich. Wenn du aufrichtig von Herzen bereust. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich und rechnete ihnen ihre Übertretung nicht an. Stell dir mal vor. All deine Fehler, all deine Schuld, alles einfach weg. Ich habe euch erzählt, als ich das Buch mal gelesen habe, einer im Himmel war und dann schreibt er, sag mal, Ort war, wo einfach nichts war. Einfach leer, nichts. Und dann, ich weiß nicht genau, wie es geschrieben war, aber ich nehme jetzt mal an, dann fragt er irgendeinen Engel, der neben ihm ist, du, was sind wir da, was ist los? Da hat es ja nichts. Und dann die Antwort war, das ist der Ort, wo Gott deine Sünden antut. Es ist nicht da. Ist es nicht krass? Okay, das ist Gottes Gerechtigkeit. Und jetzt vergleich es nochmal mit der pharisäischen Gerechtigkeit. Weil du richtig machst, weil du so clever bist, weil du so gut bist, weil du so aufrichtig bist, weil du so ein Geber bist, weil du weiss ich was bist, weil du ein Armer bist, egal. Alles, was du machst, wird niemals können bewirken, dass Gott deine Schuld wegnimmt. Alle guten Taten werden niemals eine Gerechtigkeit wirken, wie Gott kann mit einem Wisch bewirken in deinem Leben, nämlich wenn er dein Schlechte wegnimmt. Deine Ungerechtigkeit sind nicht deine guten Taten, das war nie ein Problem. Deine Ungerechtigkeit sind deine schlechten Taten. Und die kannst du nicht ausradieren mit guten Taten. Und das ist der Irrtum von allen Religionen. Sie meinen, sie können ihre schlechten Taten mit guten Taten aufwiegen. Es geht nicht. Oder würdest du Wasser trinken, wenn es einen Hektoliter hat und nur ein Tröpfchen Gift drin hat? Würdest du ein bisschen mehr zuckern, ein bisschen farbiger machen, ein bisschen Sprudel rein tun und dann gleich trinken? Niemals. Das Gift ist Sünde. Und wenn es nur ein bisschen Sünde hat in deinem Leben, dann bist du des Todes. Und Gottes Gerechtigkeit muss sagen, der Mensch hat gesündigt und der Sündenschuld ist der Tod. Aber dann kommt Jesus und sagt, aber mein Sohn, ich vergibe dir. Für das bin ich gekommen. Können wir weiterlesen? Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Übertretung nicht an und hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, den Gott ermahnt durch uns. Deswegen bitten wir an Christi Statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Was heisst es jetzt, lasst euch mit Gott versöhnen? Tun die Gesetze bitte noch besser achten? Nein! Gebt Gott los, was euch trennt. Gebt ihm an, gebt ihm Dreck an, gebt ihm Schuld an, gebt ihm Versagen an. Das bedeutet Versöhnung. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Ich lese es nochmal. Denn er hat den, also Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Und Gottes Gerechtigkeit, wie sie der Paulus da beschreibt, ist nicht das Resultat aus Werk, sondern es ist deine Identität in Christus. Wenn deine Seele reingewaschen ist mit dem Blut Jesus. Das ist deine Identität. Und darum hat David gesagt, schau, ich habe noch nie einen Gerechten gesehen. Und ich bin jung, ich bin alt, ich habe noch nie einen Gerechten gesehen, der am Ende von seinem Leben geklagt hat. Gott sei ungerecht. Es sind Menschen, die Gott von ganzem Herzen kennen. Die ihre Sünden bei ihm deponiert haben. Wo kein Stäubli auf dieser Harddisk duldet. Kein Stäubli in dieser Beziehung zwischen dir und Gott haben wollen. Weil sie wissen, wie sehr der Vater sie liebt. So wie der David, der einfach von ganzem Herzen Gott dient hat. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Und die ist für dich und für mich vorbereitet und die ist zu finden in Jesus Christus. Verstehst du? Wenn du die hast, dann dienst du am Herrn aus Liebe. Und dann sind auch deine Taten gerecht sogar. Und um das abschliessen, gehen wir noch in die Kraft vom Evangelium und bitte schon mal die Band sich bereit machen. Römer 1, 17. Die Kraft vom Evangelium entfaltet sich eben in der Gerechtigkeit von Gott. Paulus sagt auch wieder, Paulus, ich bin ja so ein Fan von ihm. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben. Es rettet dich, wenn du glaubst, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist. Es rettet dich, wenn du verstehst, dass du hättest am Kreuz hängen. Es rettet dich, wenn du verstehst, dass du gar nichts verdient hast und dass deine Gerechtigkeit nichts anderes als stinkender alter Dreck ist. Das rettet dich. Dass du nichts zu bieten hast, sondern Jesus alles gemacht hat für dich. Dann machst du den fröhlichen Tausch und bringst deinen Dreck zu Gott und empfangst seine Gerechtigkeit. Ist das nicht krass? Die alle rettet, die daran glauben, zuerst die Juden, aber auch die Griechen. Denn darin wird die Gerechtigkeit Gottes offenbar. Aus Glauben, zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ist das nicht der Hammer? Meine Lieben, wir wollen jetzt ins Gebet hineingehen. Und ich will nochmal zum Schluss ein ganz einfaches Bild bringen aus der Familie. Ich als Vater kennt es doch, dass ein Kind mal etwas falsch macht. Ich konstruiere jetzt ein Beispiel. Wir haben keine Blumenvase zu Hause, aber ich müsste fast mich nehmen. Eigentlich müsste ich mich nehmen. Weil wir zu Hause hatten. Aber angenommen, wir hätten Blumenvasen und das Kind würde jetzt erschlagen. Du kommst nach Hause, siehst du all die Scherben und du weißt, kaputt, schlimm. 850 Franken, 850'000 Franken, Ming-Ding-Dynastie. Aber ein riesen Schaden. Ich bin ganz sicher, ich würde es mehr aufregen, wenn deine Kinder dir nicht sagen, wer es war, wenn du 3 Kinder hast, als wenn du wüsstest, wer es war, dass das Kind das aufrichtig bereut, unter Tränen schluchzt, und du einfach nur den Schaden, den materiellen Schaden hast. Verstehst du? Und so wie du bist und ich bin, so ist auch Gott. Mit materiellem Schaden kann er umgehen. Aber was ihn am meisten betrübt und verletzt, ist, wenn Menschen ihre Schuld und ihre Sachen verheimlichen. Und so schlussendlich in ihrer eigenen Gerechtigkeit hängen. Wo nie vor Gott wird Stand haben. Und darum haben wir jetzt die Möglichkeit, hast du die Möglichkeit, deine Gerechtigkeit mit Gott neu zu umarmen. Einerseits alle, die Jesus Christus noch nicht angenommen haben, ich werde nachher ein Gebet sprechen mit euch, dass wir das festmachen können. Und andererseits haben wir das Abendmahl vorbereitet. Und das Abendmahl ist nichts anderes als eine Selbstprüfung, wo ich einfach alle Vasen sage, die ich verschlagen habe. Komme zu Gott, sag das, das, das und das. Wenn mir nicht bewusst ist, Danke sagen. Danke sagen für die Vergebung. Und den Bund erneuern und sagen, oh Gott, du hast mich neu gemacht. Deine Gerechtigkeit lebt jetzt in mir. Darum bin ich gerecht. Nicht wegen meinen Taten, sondern weil du in mir rein machst. Da lade ich euch ganz herzlich ein. Feiert das Abendmahl zusammen. Und wow, macht das Fest von der Erneuerung. Jetzt möchte ich für alle beten, die heute Morgen ihr Leben Jesus Christus anvertrauen wollen. Und bitte geht auch in die Playstation, dort, wo das Licht brennt. Andi, wenn du noch hast, könntest den Knopf drücken oder vielleicht müssen wir auch die Tafel ein bisschen verschieben, dass sie schön im Licht steht. Genau, es war das. Ja, dort hat es Better. Dort stehen die Better dann nachher, die für dich da sind. Und sie werden dir auch eine Bibel schenken. Ich bete jetzt für dich und bete du das Gebet mit mir mit. Du es mitflüstern, wenn du jetzt dein Leben willst, Jesus Christus anvertrauen und Vergebung willst empfangen. Jesus Christus, ich bekenne, dass du Sohn Gottes bist. Ich bekenne, dass in dir Gott Mensch geworden ist, um uns ein Vorbild zu geben. Ich danke, dass du alle Schuld auf dich genommen hast, die ich in meinem Leben angehäuft habe. Und dass du dein Leben am Kreuz gegeben hast für mein Leben. Ich bekenne, dass ich Konsequenzen von meiner Schuld niemals tragen könnte. Ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Und ich lade dich in mein Leben ein, Jesus. Regier du in mir, sag du, mein Herr. Vater, ich bitte dich jetzt für alle, die gebetet haben, für alle, die jetzt auch berührt sind, Herr, von deiner grossen Gnade und Sachen müssen in Ordnung bringen. Erfülle sie mit dem Heiligen Geist. Lass du Heilige geschehen, an Körper, Geist, an Körper und Seele. Lass du Heilige geschehen und Wiederherstellungen. Sage Gott, es ist mit euch. Amen.